Und in Epheser 1, in den Versen 1 bis 13 und den späteren, lesen wir mindestens 7-mal von der Herrlichkeit Gottes. Da steht immer wieder, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und der Aufruf an die Gläubigen, dass sie zum Lob seiner Herrlichkeit leben sollen. Oder zum Lob seiner herrlichen Gnade, die er reichlich erwiesen hat. Dieser Gedanke der Verherrlichung Gottes zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift und die Heilsgeschichte. Und wir haben gut getan, dass wir diesen Gottesdienst mit diesen Lob- und Anbetungsliedern begonnen haben. Lasst uns also das, was am wichtigsten ist, auch immer an der ersten Stelle stehen lassen. In unseren Worten und in unserem Leben. In all dem Wirken für Gott und am Nächsten. Zweites Prinzip. Gottes Wort und das Wort von Jesus Christus sind Grundlage und Ausrichtung für Glaube und Leben. So sagt Jesus seinen Jüngern, die voller Demut anbetend vor ihm niederfielen auf den Bergen Galiläa, geht hin zu allen Völkern. Verkündigt das Evangelium, die gute Botschaft. Führt Menschen in die Jüngerschaft, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie zu halten, zu bewahren, alles, was ich euch geboten habe. Im Zentrum steht also Gottes Wort, das durch seinen einzigen Sohn, der Mensch wurde, in dieser Welt verkündigt wurde. Sein Wort ist die letzte Sprache und Rede Gottes an die Menschheit. Und es hat absolute Priorität. Im Lichte seines Wortes müssen alle Worte, die davor und die danach ausgesprochen wurden, bewertet werden. Der Apostel Paulus schreibt später an seinen Mitarbeiter, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Auferbauung, zur Zurechtweisung, zur Tröstung, damit ein Mensch Gottes sei vollkommen zu jedem guten Werk ausgerüstet. Merken wir, alle Schrift von Gott eingegeben. Nicht alle Schriften, aber die, die von Gott eingegeben worden sind, inspirierte Schriften. Die haben Vorrang und Priorität neben all den anderen Schriften, die Menschen verfasst haben, aus guter Meinung und guter Zielsetzung. Halten wir also fest daran, dass das Wort von Jesus Christus, der gesagt hat, ihr habt gehört, ich aber sage euch, an oberster Stelle steht, wenn es um theologische, um ethische, um praktische Fragen des Lebens und der Gestaltung geht. Ein drittes Prinzip ist wichtig. Eine Gemeinde wird immer von einem Team geleitet. Jesus ist der Erbauer der Gemeinde und das Haupt, aber für die Entfaltung der Gemeinde Gottes weltweit und auch verschiedener kleinerer, größerer Ortsgemeinden hat er immer mehrere Menschen berufen. Er hat immer wieder zwei und zwei ausgesandt und die Apostel haben diese Praxis fortgeführt. Und der Apostel Paulus ruft und versammelt die Ältesten aus Ephesus in Milet und sagt ihnen: So waltet nun die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut, das Blut seines Sohnes, erworben hat.
Das Schwester und dein, das bisschen weiter weg, du. Das ist noch da. Okay?
Danke. Älteste sind Aufseher, die sehen auf, die beobachten, die schauen nach den Bedürfnissen der Herde, der Gläubigen, der ihnen anvertrauten Menschen. Und der Apostel Paulus schreibt an die Philipper zum Beispiel, an die Ältesten und Diakone. Diese beiden berufenen, von Gott berufenen Menschen und Menschengruppen sind zuständig und verantwortlich für eine gesunde Entfaltung auch einer Ortsgemeinde. Halten wir daran fest, an dem, was auch aktuell so bei uns Praxis ist. Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Viertes Prinzip. Es ist nicht so, die da oben und die anderen da unten, sondern im Neuen Testament gilt das allgemeine Priestertum. Das gesamte Volk Gottes ist verantwortlich füreinander. Und so schreibt der Apostel Petrus: So dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat von Gott, als die guten Haushalter der mancherlei Gnadengaben Gottes. So wie der Leib angewiesen ist auf die Mitwirkung jedes einzelnen Gliedes, so ist auch der Leib Christi angewiesen, dass jeder Einzelne, der durch den Glauben an Jesus Christus, Gottes Kind, Glied am Leibe Christi geworden ist, auch entsprechend seiner Berufung und Begabung der Gemeinschaft dient. Fünftes Prinzip, in abgewandelter Form mit meinen Worten, dass wir zuerst beginnen zu lernen, Haus zu halten, eine gute Haushalterschaft, Ordnung zu schaffen in unserem ganz natürlichen Leben, in unserem Alltag, in unserem Haushalt, in unserer Ehe, in unseren Familien, in unserem Studium, auf unserer Arbeit. Treue erwartet der Herr von uns in materieller Hinsicht in diesen alltäglichen Dingen. Wer dieses Stadium durchläuft und darin verantwortungsbewusst und treu umgeht, dem wird Gott auch Größeres anvertrauen. Niemand sollte also diese Stufe überspringen und sich schnell nach irgendwelchen hohen Gaben ausstrecken, wenn er zuerst nicht gelernt hat, mit dem, was da ist, richtig umzugehen. Dafür gibt Jesus selber uns Anweisungen in Lukas 16, Vers 10. Dort heißt es auch: Wer im Geringsten unrecht ist, untreu ist, wer wird ihm das Wahrhaftige anvertrauen? Ein sechstes Prinzip, an dem ich ein paar Minuten länger stehen bleiben will. Jeder, der an Jesus Christus gläubig geworden ist und Gottes Kind geworden, ist auch ermutigt und herausgefordert, von dem ehrlich erworbenen materiellen Gaben, Geld und Gut für die Gemeinschaft einen Teil zur Verfügung zu stellen. Der sogenannte Zehnte ist anfangs durch Abraham eingeführt worden Er gab von allem, was er hatte, was er erwirtschaftete, was er erworben hat, den Zehnten an den Priesterkönig Melchisedek. Von dem wird im Psalm 110 berichtet, dass er das Vorbild ist und nach seinem Vorbild der Messias genannt wird, welcher ist Christus. Und der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, dass in der Person von Jesus Christus sich das verwirklicht hat in Realität. Jesus ist der Priesterkönig. Und deswegen, das was Abraham damals zu Melchisedek gab, deswegen gehört der biblische Zehnte dem König, dem Priesterkönig. Ihm gehört er. Warum? Und wozu? Weil er das Heil erworben hat, die Erlösung, die Vergebung der Sünden, der Schuld ermöglicht hat. Und dieser Zehnte, diese zehnte Gabe, die im Alten Testament noch etwas andere Bedeutung hatte und für andere, zum Teil andere Zwecke auch bestimmt war, ist in neutestamentlicher Sphäre der Gemeinde ein Dankes- und Lobesopfer. Es ist keine Abzahlung der Gabe Gottes des ewigen Lebens durch den Glauben an Jesus. Es ist ein Dankesopfer. Es sind also zwei Aspekte hier. Der neutestamentliche Zehnte ist Ausdruck der Anerkennung der Majestät und der Herrlichkeit Gottes in der Person von Jesus Christus, dem König, dem Priesterkönig. Die Anerkennung seiner Hoheit und Macht. Deswegen gehört er ihm. Und es ist ein Dankesopfer, eine Reflexion, ein Ausdruck für das, was er für uns im Vorwege geleistet hat. Der neutestamentliche Zehnte ist von Jesus nur an einer einzigen Stelle genannt worden, im Sinne von, das sollte man tun und jenes nicht lassen. Aber in neutestamentlicher Praxis im Leben von Jesus und der ersten Gemeindegeneration, von der wir in neutestamentlichen Schriften erfahren, ist eine viel größere Vielfalt und viele Varianten und Variationen von Dankesopfern beschrieben worden. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich erwähnen und Gott danken und allen danken, die seit 76, bereits 43 Jahre, einen Teil von ihrem erwirtschafteten Geld in diese Gemeinschaft investiert haben. Gott vergelt's, aber es ist kein Verdienst dadurch möglich. Es ist ein Dankesopfer. Und deswegen, wenn wir auch von dem, was wir erwirtschaften, mit unserer Hände Werk und mit unserem Können, mit unseren Fähigkeiten, einen Teil für diese Gemeinschaft geben. Es muss aber sich richten, oder es soll und kann sich richten, nach den Möglichkeiten, die jeder Einzelne, jedes Ehepaar oder jede Familie hat, weil wir unterschiedlich sozial gestellt sind. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit der unterschiedlichen Bezeichnung oder auch Größe der Gabe. Es kommt auf die Motivation an, es kommt auf das Herz an. Niemand sollte etwas dem Priesterkönig opfern und in diese Gemeinschaft geben, was er nicht von ganzem Herzen und zwar freiwillig abgibt. Denn diese Opfer werden weder Gott gefallen noch der Gemeinschaft nützen. Es soll aus lauteren Motiven geschehen, in Absprache, in Übereinstimmung, als Ehepaare, als Familien. Wer mehr zu diesen Themen, zu diesem Thema gerne aus ehrlicher Nachfrage wissen möchte. Ich habe vor etwa 15 Jahren von einer Person diese Frage gestellt bekommen, was da mit dem Zehnten doch gemeint ist. Auch ich habe aus Tradition früher einfach so 1:10. Aber mit der Beschäftigung des Alten und Neuen Testamentes bin ich auf viele verschiedene und auf einen viel größeren Rahmen der Möglichkeiten gestoßen. Und den habe ich dann auch zusammengefasst in einer Broschüre, der Zehnte, wem gehört er und warum? Da sind viele hilfreiche Tipps enthalten. Lasst uns offen darüber sprechen und ehrlich damit miteinander umgehen. Und der siebte Punkt, das siebte Prinzip, alles was wir tun, alle unsere Werke, alle Dinge, lasst in der Liebe geschehen. Amen. Amen.